leitenden Worte, auch für die Lieder. Ich finde, die passen sehr gut und bringen uns auf die Spur. Am zweiten Weihnachtstag war der Projektor im Gefängnis, um gemeinsam mit der Gefängnisgemeinde vor Ort einen Weihnachtsgottesdienst zu feiern. Als Geschenk habt ihr Schokolade und gut geübte Lieder mitgenommen. Heute geht es den umgekehrten Weg. Wir werden aus dem Gefängnis beschenkt, ermutigt und vielleicht sogar an der einen und anderen Stelle herausgefordert. Das Geschenk ist ein Gedicht, das am 19. Dezember 1944 in einer Gefängniszelle geschrieben wurde. Die Zelle war im Gestapo-Gefängnis in Berlin. Hier dieses Gebilde zeigt die Größe oder die Kleinheit dieser Zelle. Mehr Platz war nicht und mehr Möbel gab es auch nicht. Das Bett konnte dann an die Wand hochgeklappt werden, sodass man ein bisschen Bewegungsfreiheit hatte. Die Wärter, die die ganze Sache bewachten, gehörten zur SS. Ein Weihnachtsgottesdienst, wie am zweiten Weihnachtstag, hat es hier nicht gegeben. Selbst der sonst übliche Hofgang wurde den Häftlingen, zumeist Widerstandskämpfer gegen die Hitler-Diktatur, nicht zugestanden. Jeder blieb alleine in seiner Zelle. Tag und Nacht. Besuche von außen und Briefkontakte waren ebenso verboten. Morgens früh und abends gab es eine Ausnahme. Alle Häftlinge wurden in den Waschraum geführt, wo es in einer Nische eine Dusche mit kaltem Wasser gab. Und wer dort in diese Ecke ging, der hatte Gelegenheit, sich mal kurz auszutauschen mit den anderen, die auch unter das kalte Wasser gingen. Das hat man dann gerne in Kauf genommen. Die Wärter hielten sich da verständlicherweise dann zurück. Aber als es dann wieder in die Zellen geht, wurde das Sprechverbot wieder überwacht. Die Gelegenheit unter kaltem Wasser war zu Gesprächen, kurze Informationen oder auch dem einen oder anderen einfach Mut und Gottes Segen zu wünschen. Ein weiteres Öffnen, ansonsten wurden die Zellentür in der Regel nur noch zu den Essensausgaben geöffnet. Wenn die Tür dann ein weiteres Mal aufging, dann hat das nichts Gutes zu bedeuten. Dann hieß es ab zum Verhör, was in der Regel sehr unangenehm war und nicht selten wurden auch Menschen gefoltert. Ein Mithäftling beschrieb die Situation so: Du siehst kaum etwas, denn nur durch eine winzige, dicke, matte Scheibe über der Tür leuchtet das Flurlicht. Du hörst nichts als das tödliche Schweigen jener gefährlichen Keller. Du bist schwach, elend und allein. Und von diesem Ort hören wir.
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Diese Worte stammen, wie die meisten von uns wissen, von Dietrich Bonhoeffer, einem Theologen und Widerstandskämpfer. Jetzt könnte ein Bild kommen. Wie kann man sich an einem solchen Ort des Grauens behütet und geborgen fühlen? Muss man nicht eher von bösen Mächten sprechen, die einen bewachen, isolieren, bedrohen und vielleicht sogar foltern oder töten? Wie stark müssen diese guten Mächte sein, die Gott schickt, dass sie selbst in dieser Situation Geborgenheit und Trost schenken? Im Psalm 91 lesen wir: Denn er, Gott, hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Das gilt, davon ist Bonhoeffer überzeugt, auch für ihn. Und so schreibt er seiner Braut: Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und dessen Realität man keinen Zweifel hat. Auch uns gilt heute dass Gott uns von allen Seiten umgibt und seine Hand über uns hält. Dietrich Bonhoeffer beschreibt in seinem Weihnachtsbrief, dem er das Gedicht angefügt hat, auf welche Weise er Gottes Nähe erfährt. Es sind zum einen Worte der Bibel, in denen er Gottes Zusagen vernimmt. Jeden Morgen, so gegen 6, sucht er in der Stille Gottes Nähe und weiß, dass zur gleichen Zeit seine Verlobte und Freunde der bekennenden Kirche auch beten und über die gleichen Worte der Bibel nachdenken. Und dann geschieht es immer wieder, dass Worte der Bibel plötzlich ganz direkt zu ihm reden, zu ihm und zu den anderen und in die Situation, in der sie leben. Die guten Mächte sind weiterhin die Gebete derjenigen, die von seiner Lage wissen und ihn nicht vergessen haben. Auch viele von uns können davon berichten, wie gut es ihnen tat und immer noch tut, wenn andere für sie beten. Sie merken, wie sich Angst in Ruhe verwandelt und sie getröstet werden oder sogar Heilung erfahren. Ein weiterer Bereich ist die Musik. Gerade in schwierigen Zeiten erfahren wir, welch eine positive Wirkung geistliche Lieder und Musikstücke auf uns ausüben. Manchmal finden wir keine eigenen Worte zum Gebet. Und da helfen uns Worte von anderen, besonders wenn zu diesen Worten noch eine Melodie gehört. Manchmal singen wir gegen unsere Angst und unsere Sorgen an und finden Befreiung. Und manchmal können wir Gott mit Liedern loben und werden mit großer Freude erfüllt. Zu den guten Mächten zählt Dietrich Bonhoeffer auch seine Familie, die an ihn denkt, an deren Liebe er sich erinnert und die ihn auch im Gefängnis versorgt. Seit Anfang Oktober 1944 ist er nun in diesem Gestapo-Gefängnis. Seitdem durfte er nicht mehr besucht werden. Aber jeden Mittwoch geht seine Verlobte Maria von Wedemeyer zum Gefängnis, um ein Wäschepaket abzugeben. Und in diesem Paket ist dann auch ein bisschen Obst, manchmal auch Zigarren, versteckt. Überraschungen, die Bonhoeffer gerne mit anderen teilt. Da haben sie ihre Wege gefunden. Und mit Maria fragt immer mit großer Hartnäckigkeit den Kommissar, ob sie nicht endlich auch mal schreiben darf und ob Dietrich schreiben darf. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, erhält sie tatsächlich einen Brief, obwohl es eigentlich offiziell verboten bleibt. Wie sehen heute gute Mächte aus? Wie sehen Engel aus? Manchmal sehen sie aus wie du. Und manchmal, so hoffe ich zumindest, auch wie ich. Wenn wir für andere beten, jemanden anrufen und besuchen und dann wirklich bereit sind, einfach mal zuzuhören, können wir ein Engel für andere werden. Ein Lächeln, ein gutes Wort, eine hilfreiche Tat. In der Corona-Zeit zum Beispiel waren Scharen von Engeln unterwegs, um Ältere aus der Gemeinde zu beschenken und ihnen zu zeigen, wir haben euch nicht vergessen. Zwischendurch kommt jetzt immer etwas Biografisches, denn ich finde, es ist einfach wichtig, die Hintergründe von dieser Person zu hören, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber dann fällt es auf gut vorbereiteten Boden. Dietrich Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 als 6. von 8 Kindern, kurz vor seiner Zwillingsschwester Sabine, geboren. Er war also jetzt 38 Jahre im Gefängnis, als er im Gefängnis war. Sein Vater Karl Bonhoeffer war Professor der Psychiatrie und leitete ab 1912 die Charité, dieses bekannte Krankenhaus in Berlin. Seine Mutter Paula war Lehrerin und unterrichtete ihre Kinder in den ersten Schuljahren selber, da sie nichts von der preußischen Erziehung hielt, nachvollziehbar. Ihr Unterricht war anschaulich und regte zum eigenen Denken an. Mit 14 Jahren bereits wusste Dietrich, dass er Theologe werden sollte. Sehr zum Geschwätz seiner älteren Geschwister. Denn im Haus Bonhoeffer war man naturwissenschaftlich geprägt. Da passte Theologie nicht so richtig hinein. Zum Glück brachte die Mutter ein Gegenstück, ein Gegengewicht in die Familie. Sie war sehr musikalisch und kümmerte sich auch um die christliche Erziehung. Und sie förderte die Musik, die Hausmusik. Jedes Kind lernte ein Instrument. Dietrich selber war ein sehr begabter Pianist, bei dem sich die Eltern auch ein Musikstudium hätten vorstellen können. Im Elternhaus wurde viel diskutiert, insbesondere über Politik. Jeder, auch die Kinder, durfte seine Meinung äußern. Aber diese Meinung musste gut begründet werden. Und wehe, wenn nicht. Dank des guten Anfangsunterrichts der Mutter durchlief Dietrich sehr schnell die Schule. Er machte schon mit 17 sein Abitur, ohne Kurzschuljahre, ohne G8. Mit 21, bei Beendigung seines Studiums, war er für das Pfarramt noch viel zu jung. Da hätte er 25 sein müssen. Deshalb machte er seinen Doktor und habilitierte dann, um die Lehrbefähigung an der Universität Berlin zu erlangen. Daran schloss sich ein Jahr USA an, eine Zeit, die ihn nachhaltig veränderte. Zum einen beeindruckte ihn die Friedensauffassung eines französischen Theologen sehr. Zum Beispiel die Aussage, die ihr jetzt auch lesen könnt. Was auch immer kommen mag, lasst uns nie mehr vergessen, dass das Volk Gottes ein christliches Volk ist. Dass kein Nationalismus, kein Rassen- oder Klassenhass seine Anschläge ausführen kann, wenn wir eins sind. Was immer auch kommen mag, wenn wir eins sind. Was hätte sein können, wenn die Christen in Deutschland und die Kirchen und Freikirchen in Deutschland eins gewesen wären? Wie viel Leid hätte verhindert werden können? Und zum anderen lernte ihr hier mit einem schwarzen Theologen die abessinische, eine Kirche mit Schwarzen und von Schwarzen, kennen und lieben. Hier verspürte eine gelungene Verschmelzung von tiefer Frömmigkeit und aufrichtiger gesellschaftlicher Verantwortung und sozialem Handeln. Hier lernte er ganzheitlich Christ zu sein, mit Kopf und Herz. Und so oft er konnte, besuchte er nun deren Gottesdienste, engagierte sich in dieser Kirche und begeisterte sich für ihre Gospelmusik. Zurück in Deutschland übernahm er drei Aufgaben. Er wurde Privatdozent an der Uni Berlin, wurde internationaler Jugendsekretär des Ökumenischen Weltbundes der Kirche und übernahm eine Hilfspredigerstelle in Berlin-Wedding. Mit einigen seiner Studenten beteiligte er sich an einem Projekt, das Jugendliche von der Straße holen wollte und ihnen Raum zum Treffen, zum Reden und zum Lernen gab. Nach einem halben Jahr allerdings musste die Einrichtung geschlossen werden, weil die Rollkommandos der SA durch die Straßen zogen. Die Leiterin musste als Jüdin Deutschland verlassen. Die kommunistischen Jugendlichen fanden Zuflucht in einer Baracke am Stadtrand, die Dietrichs Eltern für diese Jugendarbeit gespendet hatten.
Noch will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Am 31. Januar 1933 begann mit der Machtergreifung Hitlers diese bösen Tage. Die Haltung der Familie Bonhoeffer drückt sehr schön und eindrucksvoll das Auftreten der 91-jährigen Oma aus. Und zwar am 1. April 1933. Hitler hatte für diesen Tag einen reichsweiten Boykott der jüdischen Geschäfte verordnet. Demonstrativ gingen sie zu einem jüdischen Laden, durchschritt die Postenkette der SA und trat ins Geschäft ein. Ich kaufe ein, wo ich will, sagte sie. Und nachmittags wiederholte sie die ganze Sache nochmal bei einem anderen Laden. Sehr mutig, diese junge alte Frau. Am 7. April wurden per Gesetz alle jüdischen und kommunistischen Beamten aus ihrem Amt entlassen. Auch der Ehemann seiner Zwillingsschwester verlor seine Anstellung. Sie mussten und konnten schließlich 1938 nach England fliehen. Juden waren mittlerweile per Gesetz zu Bürgern ohne jegliche Rechte geworden. Sie waren vogelfrei und überall unerwünscht, leider auch in der evangelischen Kirche. Schon im September 1933 übernimmt die preußische Landeskirche den Arierparagraphen für ihren Bereich. Viele Judenchristen, die als Pfarrer oder als Kindergärtnerinnen tätig waren, verloren ihre Arbeitsstelle und es wurden keine neuen jüdischen Leute mehr eingestellt. Eigentlich wollte Bonhoeffer mit seinem Freund und Kollegen, der jüdischer Abstammung war, gemeinsam eine Stelle im Berliner Osten antreten. Aber in dieser Kirche wollte er nicht mehr Pfarrer sein. Beide gingen nach England und teilten sich dort eine Stelle. Dietrichs Vorstellung von der Aufgabe der Kirche war völlig anders. Vor Kollegen entwickelte er drei Schritte des kirchlichen Handelns. Erstens, die Kirche hat den Staat zu fragen, ob sein Handeln legitim ist. Die Kirche hat die Aufgabe, nach Verantwortung zu fragen, gemäß christlichen Maßstäben. Wenn wir jetzt am 7. März über unsere Stellungnahme zum Rechtsextremismus sprechen, dann sehe ich das genau in dieser Tradition. Zweitens, die Kirche ist den Opfern des Staatshandelns verpflichtet, auch wenn sie nicht der christlichen Gemeinde angehören. Und die dritte Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern im Rat selbst in die Speichen zu fallen. Zu den ersten beiden Punkten waren einige Mutige bereit. Aber dieser dritte Punkt war den meisten seiner Zuhörer viel zu extrem und so verließen sie den Saal. Für Dietrich selber war der Weg jetzt vorgezeichnet. 1940 schließt er sich der Widerstandsgruppe der militärischen Abwehr an, wo schon sein Schwager tätig war. Seine kirchlichen Kontakte zum Ausland waren ihm jetzt eine große Hilfe, denn er konnte leichter mal ins Ausland fahren und konnte da Kontakt aufnehmen mit anderen Leuten, um ihnen auch zu sagen, was in Deutschland los ist, um vieles so darzustellen, wie es wirklich war und nicht, wie es von der Propaganda dargestellt wurde. Und auch um Verständnis für die Widerstandsgruppen zu kämpfen. 1943 wird er verhaftet und kommt ins Militärgefängnis Tegel, wo er noch manche Freiheiten besaß, Besuch empfangen durfte und auch seine Zellentür blieb öfters mal offen. Die beiden Gefängnisfahrer waren ganz froh, eine Hilfskraft zu haben. Und nun, Weihnachten 1944, ist im Gestapo-Gefängnis. Die Aussicht auf Freiheit ist sehr gering. Wie geht er mit dieser Belastung um? Er betet. Ab der zweiten Strophe wird das Gedicht zum Gebet. Ein Gebet, in das er auch seine Verlobte und seine Eltern mit einbezieht. Er spricht von dir. Sie flehen Gott an, ihre aufgeschreckten Seelen zu heilen. Denn sie wissen, von wem sie Heil erwarten dürfen. Allein von Gott. Und nicht von irgendeinem Menschen, auch wenn es in Deutschland viele damals so sahen. Auch unsere Herzen sind beschwert, wenn wir an das vergangene Jahr denken. Beschwert durch Kriege, bei denen wir nicht wissen, wie sie weitergehen. Ob tatsächlich Wege zum Frieden gefunden werden können oder ob sie sich eher noch weiter ausweiten. Wir sind verunsichert, weil wir eine gespaltene Gesellschaft geworden sind. Und das, was wir heute oder gestern in den Nachrichten gehört haben von einer großen deutschen Zeitung, das ist genau in diese Richtung. Und dadurch wird der Ausgang der Neuwahlen sehr ungewiss. Aber auch für uns ganz persönlich gilt das. Vielleicht haben wir Sorgen um unseren Arbeitsplatz, Befürchtungen, dass wir den Herausforderungen des Alltags nicht mehr gewachsen sind, Trauer um liebe Menschen. Unsere Seelen gleichen manchmal dem aufgewühlten Meer und wir sehen uns nach Ruhe und Frieden.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.
Diese Strophe mitzusingen ist so, so schwer. Und zumeist haben wir sie zum Beispiel im Jugendchor auch nicht gesungen, weil wir einfach noch nie in solch einer dramatischen Notlage waren wie die Familie Bonhoeffer. Und wenn wir nachher das Lied singen, dann mag jeder für sich entscheiden, ob es still mitbetet, einfach zuhört oder auch mitsingt. Die dramatische Notlage der Familie Bonhoeffer bestand darin, dass nicht nur Dietrich im Gefängnis war, sondern noch drei weitere Familienmitglieder, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Widerstandsgruppe inhaftiert waren und alle mit der Todesstrafe rechnen mussten. Es waren sein Bruder Klaus. Ich denke, es ist einfach mal gut, auch die Namen zu hören. Die werden sonst vergessen. Und es ist schade, dass man Leute dann vergisst. Also es waren sein Bruder Klaus, verheiratet mit M.L. Delbrück, sein Schwager Hans von Dunani, verheiratet mit Christine, und Rüdiger Schleicher, Ehemann von Ursula Bonhoeffer. Welch eine unvorstellbare Last für die Eltern und für die gesamte Familie. Aber alle wussten sie, als sie sich dem Widerstand anschlossen, was dies für sie und auch für ihre Familien bedeuten würde. Sie wussten, dass sie ihr Leben riskierten, aber sie hofften natürlich, dass es gelingen könnte, mit ihrem riskanten Handeln millionenfaches Töten zu verhindern. Dietrich Bonhoeffer war noch im Frühjahr 1939 in den USA. Und er hätte dort bleiben können. Aber er kannte, dass dies eine Flucht vor seinem von Gott gestellten Auftrag gewesen wäre. Und er hätte seine Brüder und Schwester in der bekennenden Kirche im Stich gelassen. Obwohl seine Freunde in den Staaten ihn von der Rückkehr nach Deutschland abhalten wollten, bestieg er eins der letzten Schiffe nach Europa. Als das Schiff ablegte, wusste er, dass er das Richtige getan hat. Damit hat er sich ganz in Gottes Hände gegeben und ein volles Ja zu allen Konsequenzen seiner Entscheidung gesagt. Er vertraute Jesu Verheißung: Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu Gott gehört. Bonhoeffer war bereit zu sterben. Aber er sehnte sich nicht nach dem Tod, sondern er betet weiter.
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz.
Dietrich Bonhoeffer hat sehr gerne gelebt. Er hatte seine Freude an der Musik, an Reisen, gutem Essen und an gemeinsamen Gesprächen. Aber über all diesem Schönen, nach dem er sich sehnt, will er dann das Vergangene nicht vergessen. Wir haben in diesem Jahr immer wieder die Ermahnung gehört, nicht zu vergessen, was damals in Deutschland geschah. Nicht zu vergessen, wie schnell wir unsere Freiheit verlieren können. Nicht zu vergessen, wie schnell unsere Demokratie in Gefahr geraten kann. Und nicht zu vergessen, wie schnell Ablehnung in Hass und Gewalt übergeht. Und ich wünsche uns, dass wir diese Strophe mitbeten und mitsingen können. Vielleicht als taghaftes Versprechen, und dann gehört dir unser Leben ganz.
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht, für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
In der Advents- und Weihnachtszeit und vielleicht heute Morgen nochmal erfreuen wir uns am Kerzenschein. Es ist ein angenehmes, warmes, lebendiges Licht. Für die Häftlinge im Gefängnis damals gab es mit Sicherheit keine Kerzen. Undenkbar, dass ausgerechnet SS-Leute andere unterstützt hätten, um die Geburt eines jüdischen Kindes zu feiern. Die Kerzen sind vielmehr ein Bild für Gottes Wirken an uns Menschen. Sein Licht erwärmt uns und tut uns gut. Es schenkt uns Hoffnung. Es erhellt unsere Dunkelheit und Orientierungslosigkeit und weist uns den Weg. Der Beter dieser Zeilen weiß, dass Gottes Licht in der Nacht scheint. Er hofft es nicht nur, sondern er ist sich ganz sicher. Dies bezeugen viele biblische Berichte. Und er hat es selber erfahren, dass Gott seine Dunkelheit erhält, auch die Dunkelheit in seiner Zelle. Und auch wir wissen es, weil wir es in dunklen und leidvollen Zeiten immer wieder erlebt haben oder vielleicht gerade jetzt erleben. Wir haben es erlebt, dass uns Gottes Licht wieder froh gemacht hat.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang.
In der Zelle wird es am Heiligen Abend sehr still gewesen sein. Und auch in den Familien Bonhoeffer bleibt es ungewohnt still. Was auf jeden Fall fehlt, das gemeinsame Singen. Aber diese Stille ist für Dietrich Bonhoeffer auch eine Chance. Die Chance, sich bewusst zu werden, dass man Teil einer weltweiten Gemeinschaft ist. Bonhoeffer schreibt seiner Verlobten: Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. Seine ausgesprochene Bitte wird so verständlich und nachvollziehbar. Lass uns diesen welt- und himmelumspannenden Lobgesang hören. Erfülle unser Herz mit diesem Lob und der Zusage deines Friedens. Schenke uns Geborgenheit und Freude.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Mit der 6. Strophe endet das Gebet. In der 7. Strophe nimmt Bonhoeffer seine Verlobte und seine Eltern mit in sein Vertrauen zu Gott. Wir sind geborgen bei Gott und können im Vertrauen auf Gottes liebevolle Begleitung getrost in die Zukunft gehen, auch wenn sie Leid bringen mag. Er ist gewiss. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, auch nicht ein randvoller Leidensgelch. Denn das passiert in den nächsten Monaten. Am 9. April wird sein Schwager Hans von Unani getötet. Und am 23. April sein Bruder Klaus und sein Schwager Rüdiger. Bonhoeffer wird mit einem Teil der Gestapo-Häftlinge Anfang Februar ins KZ Buchenwald gebracht. Und von dort am 6. April nach Regensburg und weiter in den Bayerischen Wald. Es hört sich fast nach Freiheit an. Dort übernachteten sie in einer Schule. Auf Wunsch seiner Mithäftlinge sollte er am nächsten Tag, es ist ein Sonntag, eine Andacht halten. Das tut er auch. Sein Schlussgebet war kaum beendet, als die Türe aufging und zwei Männer befahlen: Gefangener Bonhoeffer, fertig machen und mitkommen. Alle wussten, was dies bedeutete. Seine letzten überlieferten Worte sprach Bonhoeffer zu einem englischen Mithäftling: Dies ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Dies ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Am nächsten Tag, dem 9. April, wurde auch er im KZ Flossenbürg getötet. Die Zelle hier vorne steht unter dem Kreuz. Und wir können das als Zeichen mitnehmen. Über das ganze Leben von Dietrich Bonhoeffer stand das Kreuz, der Gekreuzigte. Selbst in der Zelle, wo er sonst kaum noch Kontakt hatte, wusste er, Gott ist bei mir. Und in diese Zelle ist er eigentlich nun gekommen, weil er sein eigenes Kreuz auf sich genommen hat, seine von Gott gestellte Aufgabe. Und so wünsche ich uns, dass wir guten Muts ins neue Jahr gehen, in der Gewissheit, dass Gott mit uns ist und dass er auch dabei ist, wenn wir unseren Auftrag ausführen, egal was es bedeuten mag. Gott segne uns.